Sehr verehrte Damen und Herren, eigentlich gehen infektiöse Erkrankungen uns alle an. Gesunde und kranke Menschen sollten sich darauf konzentrieren, was ihnen gut tut und was ihnen schadet. In der heutigen Zeit ist es sehr einfach, sich zu infizieren. Wer Kontakt mit Tieren hat oder mit Tieren zusammenlebt, ist höchst gefährdet. Wer gefährliche Gewohnheiten pflegt, wie im Garten zu sitzen und Pflanzen mit den Händen zu berühren und gerne im Wald spazieren geht, ist ebenfalls höchst gefährdet und kann plötzlich diffuse Symptome und Krankheiten erhalten, an die er nie im Leben dachte, erkranken zu können. Das Gleiche gilt für die Menschen, die Rohmilchprodukte gegessen haben oder Rohfleisch oder Rohfisch. Infektionskrankheiten wie Rickettsien, Mykoplasmen, Chlamydien, Bartonellen, Borrelien sind gefährliche Krankheitsbilder, die aus dem Nichts entstehen können und extrem schwer zu behandeln sind, weil die Erreger persistieren, also sehr schwer behandelt werden können. Die alte Medizin bzw. Infektiologie bekannte sich zu den Infektionskrankheiten dieser Art, entwickelte Therapien, die heutige Medizin will den Kranken bestrafen, weil er krank ist und sucht nicht nach Wegen der Heilung, sondern unterdrückt das Krankheitsbild und macht in vielen Fällen daraus ein psychiatrisches Krankheitsbild. Nach diesem Muster erhalten Patienten keine Diagnose und keine Therapie. Die Krankheit darf es nicht geben. Der VBC-IEV kämpft dagegen. Erstens ist es wichtig, dass die Patienten, die vermuten, was sie haben könnten, von der klassischen Figur des Arztes sich emanzipieren und allein den eigenen Weg gehen. Zweitens ist es wichtig, dass Gesunde und Kranke lernen, sich von Erregern dieser Art zu schützen. Insbesondere denke ich dabei an Tierliebhaber, die gerne alles mit Tieren tun und die Gefahren dieser Krankheiten unterschätzen. Der VBC-IEV hat deshalb entschieden, Gesunde und Kranke durch die Zeitung Infektiologie heute, die bald in Deutschland erscheinen wird, informieren zu wollen. Aus diesem Grund hat uns Professor Luc Montagnier gemeinsam mit Otto Philippe Otero nach Paris eingeladen, wo wir empfangen worden sind, um neue Wege für die Infektiologie zu finden und vor allem Wege für die Therapie dieser Art von Infektionen zu wagen, die die Seuche des 21. Jahrhunderts geworden sind. Der VBC-IEV sucht nach neuen Wegen. Vieles hängt aber davon ab, ob der somit informierte Mensch endlich versteht, welche Risiken mit bestimmten Verhaltensmustern verbunden sind und diese zu seinem eigenen Schutz ändert. Schade, dass die Medizin sich weigert, Infektionserkrankungen, die subakut rezidivierend sind, anzuerkennen und diese sowohl bei der Diagnose als auch bei der Therapie nicht berücksichtigt. Unabhängig davon kann nur jeder nach seinem eigenen Gewissen entscheiden und mit seiner eigenen Entscheidung den Widerstand stärken gegenüber einem System, das die Infektiologie als solche und die Patienten benachteiligt. Dr. Botero, wir bedanken uns bei Ihnen herzlich für die Möglichkeit, Professor Luc Montagnier heute kennengelernt zu haben. Wir fanden das heutige Interview sehr spannend und würden wir uns gerne mit Ihnen über den Zusammenhang zwischen viralen und bakteriellen Infektionen unterhalten.
Was die Lyme-Krankheit betrifft, wird meiner Meinung nach ein zu großer Schwerpunkt auf Koinfektionen gelegt, die insbesondere durch Zecken und andere Vektoren übertragen werden. Deshalb qualifiziert man die Lyme-Krankheit heute als durch Zecken und andere Vektoren übertragene Erkrankungen. Denn die Koinfektionen, die neben der Lyme-Krankheit durch Zeckenbisse übertragen werden können, sind ebenso relevant. Manche Zeckenarten können außer des Bakteriums, das die Lyme-Krankheit auslöst, noch bis zu 20 andere Bakterienarten in sich tragen. Man spricht sogar davon, dass es um die 100 Bakterienarten geben könnte, die durch Zecken übertragen werden. Bei fachlichen Zusammenkünften in Straßburg standen Zecken einzig als Überträgerin der Lyme-Krankheit im Fokus. Das wurde insbesondere von deutschen Spezialisten betont. Allerdings wissen wir aus amerikanischen und französischen Studien, dass Zecken, wie erwähnt, Trägerinnen noch enorm vieler anderer Bakterienstämme sein können. Von Chlamydien, Mykoplasmen, verschiedener Rickettsienformen, Parasiten und anderer Bakterien. Es herrscht also ein überaus vielfältiges Erregeraufkommen in der Zecke. Außerdem gibt es außer dem Zeckenbiss noch andere Übertragungsmöglichkeiten für solche Pathogenesen.
Welche sind aus Ihrer Sicht diese anderen Übertragungsmöglichkeiten?
Die Übertragung kann beispielsweise direkt über Kontakt mit Tieren oder auch mittelbar erfolgen. Schafe und Ziegen können so eine Rickettsien-Variante übertragen, die man als Coxiella burnetii bezeichnet. Diese Rickettsien-Variante wird öfter beim Umgang mit ganzen Viehherden übertragen als im Kontakt mit einzelnen Tieren.
Ist Übertragung ausschließlich durch Zeckenbisse gegeben oder gibt es andere Übertragungsmöglichkeiten?
Les facteurs, donc je vous dis, la transmission peut se faire par les tiques et peut se faire surtout par les troupeaux. Par exemple.
Die Übertragung kann ebenfalls durch den Verzehr roher Milchprodukte der besagten Tiere erfolgen, aber auch über Staub. Wenn beispielsweise bei Schafen oder Ziegen Geburten oder Abtreibungen vorgenommen werden, fällt die Plazenta auf den Boden, wo sie trocknet und infektiösen Staub bildet, der beim Aufwirbeln und Einatmen zur Übertragung führen kann.
Kennen Sie eine Infektion über Wasser?
Ja, in Poitiers im Westen Frankreichs wurde vor kurzem nachgewiesen, dass Rickettsienerreger im Leitungswasser waren.
Was hat man dagegen getan?
Es wurde lediglich offiziell bekannt gegeben, dass Rickettsienerreger im Leitungswasser sind.
Denken Sie, dass Rickettsien und andere der genannten Erkrankungen auch sexuell übertragen werden? Wir wissen ja bereits, dass eine Infektion mit solchen Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft auf das Kind übertragen werden kann.
Ja, richtig, zum Beispiel mit der möglichen Folge Autismus beim Kind. Was die Übertragung durch Geschlechtsverkehr betrifft, weiß man mittlerweile aus amerikanischen Studien, dass die vielen Varianten der Borreliose sexuell übertragen werden können. Es handelt sich bei der Borreliose nämlich um eine Erkrankung aus der Familie der Spirochäten, die wiederum der Syphilis sehr verwandt sind.
Wenn Patienten bereits Infektionen haben, wie können sie dann zusätzlich Parasitosen bekommen?
In seltenen Fällen können Zecken etwa Babesideen-Bakterienstämme enthalten, welche bei Hunden zum Ausbruch einer Pyroplasmose führen. So bestünde ein Übertragungsweg in der Folge vom Hund auf den Menschen.
Dr. Botero, wie ist es Ihnen möglich, Pyroplasmosen im Blut zu entdecken?
Insbesondere in französischen Veterinärlaboratorien, welche die entsprechenden Antigene vorliegen haben, werden serologische Untersuchungen gemacht. Über Antikörper im Blut kann dann ermittelt werden, ob es einen Kontakt mit Pyroplasma-Erregern gegeben hat.
Welche Therapie wird dann angesetzt?
Es werden antiparasitäre Mittel eingesetzt.
Kann eine Therapie mit Antibiotika aus Ihrer Sicht neben der antiparasitären Therapie erfolgen?
Persönlich verfahre ich nicht so, da es in Verbindung mit den antiparasitären Mitteln zu starken allergischen Reaktionen beim Kranken kommen kann, wie beispielsweise Erkheimer. Daher trenne ich die Therapien voneinander.
Was können wir daraus lernen? Bei welchen Patienten kann man kombinierte Therapien, bei welchen muss man getrennte Therapien geben?
Hier folgen wir in der Regel den Indikationen der behandelnden Klinik, die uns Aufschluss darüber geben kann, dass etwa jenes parasitäre Mittel besser als das andere wirkt. Es gibt zur Reaktion des Organismus auf parasitäre Mittel keine ausreichenden Studien. Wir gehen also empirisch vor, indem wir Erfahrungswerte sammeln, um auf den individuellen klinischen Zustand des Patienten reagieren zu können.
Welche Faktoren sind aus Ihrer Sicht relevant, damit eine Behandlung mit antiparasitären Mitteln unternommen wird?
C'est l'habitude clinique, la réponse du patient au traitement. Certains, par exemple, avec tel antiparasitaire, disent
Dabei kommt es eben immer auf den klinischen Zustand des Patienten und seine individuelle Reaktion auf das Medikament an. In einigen Fällen gibt es etwa eine Erxheimer-Reaktion, dann aber verbessert sich der Zustand des Patienten.
Vielleicht sind sie nicht Porteur des Parasiten. Aber es ist vrai, dass die.
Es ist aber richtig, dass etwa 20% der Patienten, die getestet wurden, tatsächlich Träger der Parasiten sind. In einigen Regionen beispielsweise, und das trifft sowohl auf Borreliosen, Rickettsienerreger und andere Parasiten zu, sind Zecken eher Trägerin von Borreliose statt Rickettsienerregern. Das trifft etwa auf Teile der Schweiz zu, wo entsprechende Studien unternommen worden sind. Dagegen kann das Erregervorkommen in den Zecken zum Beispiel in Teilen Deutschlands genau andersherum sein. Also sind die Zecken eher Trägerin von Rickettsienerregern. Im Südwesten Frankreichs ist das etwa so.
Sämtliche Patienten, die mit Borreliose zu uns kommen, sind auch an Rickettsien erkrankt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nach Gabe von Antiparasitika die antibiotische Therapie besser angeschlagen hat. Können Sie uns etwas zu diesen Erfahrungswerten sagen?
Das ist sehr plausibel. Parasiten begünstigen das Wachstum der Rickettsien und Borreliosenerreger. Wenn man also das Parasitenaufkommen im Organismus verringert, nehmen auch die Erregeranteile der Koinfektionen ab. Hierzu möchte ich noch Folgendes sagen. Man sagt beispielsweise, dass im Südosten Frankreichs verhältnismäßig weniger Patienten an Lyme-Erkrankungen leiden. Wenn die Leute dann aber in andere Regionen verreisen, können sie sich dort durch Zeckenbisse mit Borreliosen anstecken. Insgesamt bewegen sich die Menschen in der globalisierten Welt viel mehr durch verschiedene Regionen und Länder, als das früher der Fall war. Deshalb können solche pauschalen Äußerungen schwer aufrechterhalten werden. Es können höchstens Aussagen getroffen werden darüber, wo Zecken eher Trägerin von Borreliose als Rickettsien oder andersherum sind.
Donc on peut pas dire que les gens du sud-est de la France ont moins souvent, c'est simplement les tiques qui ont moins souvent.
Würden Sie bei gemeinsamem Auftreten von Borrelien und Rickettsien immer empfehlen, eine intrazelluläre Therapie vorzunehmen?
De toute façon, des antibiotiques comme les cyclines.
Antibiotika wie Zykline oder Makrolide agieren intrazellulär. Dagegen schlagen Amoxicilline gut bei Borreliosen an, obwohl sie wenig in die Zellen vordringen. Sie haben aber eine gute Wirkung bei Borreliosen, da diese Erreger im Blut zirkulieren.
Bedeutet das Ihrer Meinung nach, dass die Erreger der Borreliose generell weniger in die Zellen vordringen als bei Rickettsien?
Ich denke, das trifft zu.
Kann Dr. Botero Ihrer Meinung nach sowohl für Rickettsien als auch für Borrelien eine intrazelluläre Therapie erfolgreich angewandt werden?
Ja, man kann zum Beispiel Zykline einsetzen, die sowohl an den Borreliose- als auch an den Rickettsienerregern ansetzen. Ich gebe hier häufig auch noch zusätzlich Makrolide und eventuell Amoxicilline, um die Erreger sozusagen aus verschiedenen Richtungen zu treffen. So kann eventuellen Antibiotikaresistenzen vorgebeugt und die Effizienz der Therapie im Ganzen erhöht werden. Außerdem kann eventuell zystischen Formen der Erkrankungen vorgebeugt werden. Mit dieser Praxis stehe ich nicht alleine. Sie ist mittlerweile relativ verbreitet. Amerikanische Ärzte behandeln zum Beispiel auch häufig in Kombination verschiedener Mittel.
Dr. Botero, können Sie uns Ihr Therapiekonzept übermitteln?
Ja, sicher, das wäre möglich.
Was ist Ihre Meinung zu Fällen, wo die Krankheit persistiert? Haben sich in diesen Fällen zwangsweise zystische Formen ausgebildet?
Ja, ich denke aber, dass solche zystischen Erkrankungsformen weniger in Umlauf sind, als angenommen wird. Die Erreger der Koinfektionen, der Borreliose, zum Beispiel Rickettsien, wurden im Fall zystischer Erkrankungen bereits medikamentös behandelt, sind aber im Organismus nicht völlig eliminiert. Wenn sich nun solche zystischen Formen herausbilden, besteht die Krankheit latent fort, wobei lediglich sehr abgeschwächte Symptome vorliegen. Die zystische Krankheitsform attackiert allerdings auch die Borreliose oder Rickettsienerreger. Die Behandlung mit Antibiotika hat ja zu Beginn das Erregervorkommen im Organismus reduziert. Diese sind aber in dezimierter Form weiterhin aktiv, wobei sie abgeschwächte oder auch gar keine Symptome auslösen. Sie schlafen gewissermaßen.
Was kann man gegen zystische Formen aus Ihrer Sicht tun?
Gegen diese zystischen Formen kann man antipaludäre, aber auch antiparasitäre Medikamente einsetzen. Es liegt eine Publikation hierzu von Bronson und Bronson aus dem Jahre 2002 vor, die aussagt, dass antipaludäre und antiparasitäre Mittel die Widerstandsfähigkeit zystischer Formen verringern und damit die vollständige Genesung des Organismus begünstigen.
Können Sie uns weitere Produktnamen von antipaludären Mitteln nennen?
Ja, es wird etwa oft ein Medikament mit dem Namen Plaquenil eingesetzt.
Können sich durch eine solche Behandlung nachweisbar zystische Formen geheilt werden?
Das muss noch klinisch eindeutig bewiesen werden.
Wie finden Sie solche zystischen Formen im Blut?
In Frankreich gibt es bisher noch gar keine Methoden zur Diagnose zystischer Formen.
Wie kommen Sie denn zu dem Rückschluss, dass es sich um eine zystische Form handelt?
Das wurde an verschiedenen Stellen in Forschergruppen zu Borreliosen herausgestellt. In Verbindung mit Versuchen an Zellkulturen wurde dort herausgefunden, dass Erreger bei Behandlung mit Antibiotika zystische Formen entwickeln können, um sich zu schützen.
Sollte man also immer die Gefahr zystischer Formen kalkulieren, wenn man eine antibiotische Therapie bei einem Patienten beginnt?
Ich gehe persönlich so vor, dass ich eine Therapie mit Antibiotika beginne, dann aber auch durch pflanzliche Mittel, zum Beispiel essentielle Öle, erweitere. Ich gehe hierbei davon aus, dass auch diese eine antibakterielle Wirkung haben können, was letztlich aber noch nicht bewiesen wurde. Entweder kann man zuerst antibiotische Mittel geben, diese dann aussetzen und mit pflanzlichen Mitteln fortfahren, oder man therapiert immer abwechselnd mit Antibiotika und pflanzlichen Mitteln.
Welche Erfahrung, Dr. Botero, konnten Sie konkret bei Ihren Versuchen, solche zystischen Formen abzutöten, machen? Geht es dem Patienten infolge der von Ihnen beschriebenen Behandlung tatsächlich besser?
Ich habe feststellen können, dass 70-80% der Patienten, die ich auf diese Weise behandle, dauerhaft geheilt werden können. Ich folge hier der internationalen Tendenz. Amerikanische und deutsche Ärzte behandeln zum Beispiel auch auf diese Weise. Zusätzlich konnte dies von einem englischen Arzt, Dr. Wright, bewiesen werden, der dabei auf die Statistiken verschiedener Forschergruppen zurückgegriffen hat. In diesen sind ebenfalls 70-80% Behandlungserfolge nachgewiesen.
Dr. Wright hat mit Dr. Tarello, einem italienischen Infektiologen, zusammengearbeitet und ein von Dr. Tarello entwickeltes Mittel an Patienten in seine eigenen Klinik gegeben. Es handelt sich dabei um ein Medikament mit dem Namen Fowler's Solution, ein Derivat von Arsen. Dr. Wright leitet nun keine Klinik mehr, da er infolge der Behandlung Probleme mit dem Staat bekommen hat.
Das ist keine Überraschung für mich.
Haben Sie Studien von Dr. Wright bezüglich des Einsatzes dieses Medikaments in seiner Klinik gelesen? Wie konnte man an diese Studie gelangen?
Ich habe in einer medizinischen Studie von Dr. Wrights Arbeit gelesen, der Forschungsergebnisse verschiedener medizinischer Gruppen analysiert. Hierbei gab es wiederum eine Erfolgsrate von 60% in der klinischen Behandlung. Weiterhin lagen bei 20% der Patienten immerhin deutliche Verbesserungen vor. Bei den anderen 20% gab es keinen Behandlungserfolg. Dr. Horowitz weist in einem vergleichbaren Zusammenhang Behandlungserfolge von 70% nach. Bei den Ergebnissen kommt es auch immer maßgeblich auf die Patienten an. Wenn es sich um ältere Menschen handelt, sind die Erfolge insgesamt oft begrenzter. Bei den besprochenen Studien handelte es sich um ganz unterschiedliche Patienten und Altersgruppen. Ich würde in demselben Zusammenhang gerne noch auf andere Infektionen eingehen. Es wurde insbesondere von Dr. Cousin, der in einer immunologischen Sektion beim Roten Kreuz in Lyon praktiziert, in Zusammenhang mit schwedischen Studien gezeigt, dass bei Patienten mit solchen Pathologien auch Mykosen und Staphylokokken als Co-Infektionen auftreten. Hier setzte Dr. Causon bei Patienten mit Hauterkrankungen an, wobei er positive Behandlungserfolge bei den Mykose und Staphylokokken als Co-Infektion von zystischen Formen im Vergleich mit nicht erkrankten Kontrollgruppen verzeichnen konnte. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass einige Behandlungsfehlschläge nicht auf den Fortbestand der zystischen Formen, sondern wiederum auf die Begleitinfektion zurückgeführt werden können.
Konnten Sie Dr. Causon bereits persönlich kennenlernen?
Nein, ich habe lediglich seine Veröffentlichung gelesen.
Wir haben beobachtet, dass die Patienten, die wir behandeln, eine allgemeine Schwäche vorweisen, da das Immunsystem durch die Erreger nachhaltig geschwächt worden ist. Deshalb sind sie unter anderem anfälliger für Mykosen. Durch die Antibiotika verschlechtert sich der Zustand dieser Patienten dann noch weiter. Was können Sie empfehlen?
Wir setzen hier Antimykotika ein, zum Beispiel Probiotika mit antimykotischer Wirkung. Es gibt viele solcher Mittel auf dem Markt.
Wie könnte man Ihrer Ansicht nach noch auf die Schwächung des Immunsystems bei solchen Krankheitsverläufen reagieren?
Solche chronischen Erkrankungsverläufe führen ja durch die ständige Schwächung zu einer größeren Anfälligkeit für andere Erreger. Zum Beispiel habe ich bei einigen meiner Patienten mit infektiologischen Erkrankungen, die unter Verdauungsschwierigkeiten leiden, Heliobakterien im Verdauungstrakt gefunden. Diese behandelt man dann wiederum auch mit Antibiotika oder auch mit Antiparasitika. Es kann sein, dass weitere Co-Erreger zu den genannten parasitären Erregern im Organismus schlummern, deren Populationen dann durch Schwächung durch die besagten Heliobakterien oder andere Erreger ansteigen und zu Erkrankungen führen können.
Wie ist, Dr. Butero, der Zusammenhang zwischen bakteriellen und viralen Erkrankungen bei dem gesprochenen Krankheitsbild, wenn bei Patienten zum Beispiel zusätzlich Zytomegalien neben Rickettsien auftreten?
Es gibt eine amerikanische Studie, in der auf Basis von Zellkulturen nachgewiesen wurde, dass die Anwesenheit von Chlamydia pneumoniae Bakterien oder anderen Chlamydienarten im Organismus das Wachstum von Zytomegalieviren erhöht.
Was würden Sie in einem solchen Fall, da Rickettsienbakterien und Zytomegalieviren gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig bedingen, anraten?
Ich benutze häufig versuchsweise antivirale Mittel, die bei einigen Patienten anschlagen. Eine amerikanische Studie hat für Patienten mit chronischem Erschöpfungssyndrom und Fibromyalgie gezeigt, dass in 25-26% der Fälle auch das Herpesvirus 6 vorhanden war.
Was tut man dagegen, Dr. Butero?
Auch hier gibt es wieder antivirale Mittel, die gezielt gegen Herpesviren agieren. Wiederum wurde in einer amerikanischen Studie zum gleichzeitigen Erregervorkommen von chronischem Erschöpfungssyndrom und Fibromyalgie herausgestellt, dass viele Mykoplasmen, Rickettsien, Chlamydien und andere Viren zusätzlich im Organismus vorhanden sind.
Was denken Sie, Dr. Butero, was wir tun können, um die Fortschritte im Bereich der Infektiologie den Patienten näher zu bringen?
Es gibt mittlerweile eine große Dichte an internationalen Publikationen zum Thema. Amerikanische, französische, deutsche, die zeigen, dass Millionen Patienten mit den besprochenen chronischen Erkrankungsbildern erfolgreich mit Antibiotika und den übrig genannten Medikamenten behandelt wurden. Es ist zu sagen, dass hierbei die Reaktion von Risiko und Erfolg in der großen Mehrheit zugunsten des Behandlungserfolgs ausfällt.
Halten Sie es für möglich, dass in naher Zukunft 90% der Patienten mit infektiologischen Erkrankungen geheilt werden können?
Ich denke ja, wenn die Behandlung ausreichend früh begonnen wird. Es ist hinzuzufügen, dass die Patienten in jedem Fall unbedingt erneute Infektionen vermeiden müssen. Ich hatte Patienten, deren Zustand sich durch meine Behandlung deutlich verbessert hatte und die dann etwa wieder von Zecken gebissen worden sind. Hierbei geht es ganz eindeutig um Prävention und Epidemiologie. Die Patienten müssen die Risiken erster oder weiterer Infektionen vermeiden, indem sie zu Tieren, die Überträger sein können, Distanz halten. Es sind ja nicht nur Zeckenüberträgerinnen solcher Krankheiten. Einige meiner Patienten haben sich etwa auch an Nagetieren durch deren Läuse angesteckt. Bei wiederholter Infektion erhöht sich die Gefahr, chronisch zu erkranken.
Wenn sich Patienten also an diese Anweisungen halten, gehen Sie davon aus, dass 90% der infektiologischen Erkrankungen und ihrer Komplikationen heilbar sind?
Hier liegt ein großes Stück epidemiologischer Arbeit vor uns. Es geht auch im Kontext der ständigen Neuerkrankung natürlich um Aufklärungsarbeit, die den Patienten das Wissen vermittelt, welche Erreger häufig zusätzlich auftreten, sodass sich die Menschen präventiv verhalten können. Wenn das geleistet wird, werden wir in jedem Fall größere Therapieerfolge haben.
Welche Sicherheiten kann man, Dr. Botero, dem Patienten am Anfang einer solchen Therapie als Erstpatienten oder eventuell nach gescheiterten Therapieversuchen vermitteln? Welche Überzeugungsarbeit kann man leisten, damit die Patienten Vertrauen in die Therapie haben? Diese Menschen haben häufig große Ängste, sind materiell in prekären Situationen und in schwierigen sozialen Lagen.
Non, à ce moment-là, moi, je change de thérapie. Si je vois qu'avec, parce qu'il y en a qui viennent me voir.
In dem Fall, da Patienten zu mir kommen, bei denen die antibiotische Therapie nicht oder nur wenig angeschlagen hat, ändere ich das Therapieverfahren. Ich setze mit anderen immunstabilisierenden Mitteln wie zum Beispiel Oligosol, Antiradikalen und essentiellen Ölen an. Ein gesunder und präventiver Lebenswandel ist aber ebenfalls unabdingbar. Des Weiteren versuche ich, eventuelle zusätzliche Viren oder Bakterienaufkommen im Organismus, die nicht entdeckt wurden, nachzuweisen.
Clostridium difficile qui peut intervenir dans ces formes chroniques, ça a été montré.
Ein Beispiel ist wiederum das Bakterium Clostridium difficile, das bei chronischen Erkrankungsformen häufig auftritt. Ich versuche auch bei der Therapie eventuelle virale Komponenten wie Staphylokokken oder Mykosen zu berücksichtigen. Schließlich gibt es sehr häufig auch Behandlungsmisserfolge, weil der Patient die Therapie nicht richtig befolgt hat.
Et puis il y a aussi des échecs aussi qui viennent du fait que le patient a mal fait le traitement.
Dr. Botero, wir möchten Sie gerne nach Deutschland einladen, sobald mein neues Buch erscheint, und danken Ihnen herzlich für das Gespräch.